Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Forward Thinkers. Mein Name ist Daniel Fürk und mein heutiger Gast ist Margarete Honisch. Sie ist Gründerin von Fortuna Lista, einer Plattform, die Frauen dabei unterstützt, finanzielle Bildung zu erlangen und ihre Altersvorsorge selbst in die Hand zu nehmen. Seit vielen Jahren setzt sie sich dafür ein, Frauen die nötigen Werkzeuge und das Selbstbewusstsein zu geben, um finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen. Von der Planung eines Notgroschens bis hin zu cleveren Investmentstrategien. Ich wollte von ihr wissen, warum das Thema Finanzbildung so oft vernachlässigt wird, welche Hürden insbesondere Frauen in Deutschland überwinden müssen und welche einfachen Schritte jede und jeder unternehmen kann, um die eigene finanzielle Zukunft sicherer zu gestalten. Wenn dir diese Episode von Forward Thinkers gefällt, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst und hinterlasse uns eine gute Bewertung. Diese und viele weitere Episoden findest du auch als Videopodcast auf dem 48 Forward YouTube-Kanal.
In an ever-changing world, we need to keep track of what will be next. Forward Thinkers is your 48 Forward podcast to discover the future. We are talking to innovative and creative minds from all over the world to learn more about what they are working on and what they think will change the way we work and live within the next decade. Are you ready to join the ride? Welcome to Forward Thinkers.
Liebe Margarete, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier treffen können, um über Finanzen und Frauen zu sprechen, über Gleichbehandlung und Ungleichbehandlung, über Fortuna Lista und alles, was du da so machst. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung. Schön, hier zu sein.
Du hast irgendwann mal mit Fortuna Lista angefangen, um vor allem für mehr Finanzbildung bei Frauen zu sorgen. Wie ging das dann eigentlich los? Also warum kam irgendwann der Punkt, an dem du gesagt hast, okay, nee, da muss ich jetzt echt was machen in dem Bereich?
Ja, bei mir war es so, dass ich vor 12 Jahren angefangen habe, mittlerweile fast vor 13 Jahren, habe ich angefangen, selbst mein Geld zu investieren. Und bei mir war es jetzt nicht so, dass meine Eltern sich mit mir so an den Küchentisch gesetzt haben und gesagt haben, hier übrigens, Aktien sind super und mach das mal. Sondern ich bin letztendlich von selbst so ein bisschen drauf gekommen. So erstmal hatte ich so ein bisschen schlechtes Gewissen, weil am Ende des Monats ich wieder im Dispo war, pleite war, erstes Gehalt nach dem Studium, aber trotzdem war ich immer pleite. Dann habe ich mir gedacht, was passiert denn mit dem Geld? Wo geht's hin? Was mache ich denn am besten damit? Und dann habe ich eben gelernt, wie kann ich mein Geld wirklich strategisch sparen? Wie kann ich dann aber auch mich gut um mein Geld sorgen? Was muss ich für meine Altersvorsorge tun? Und bin dann ziemlich schnell auf das Thema Aktien gestoßen und vor allem auf ETFs gestoßen. Habe mich da eingelesen, habe Seminare besucht und dann auch angefangen zu investieren. Und das war für mich eigentlich wie so ein Selbstläufer. Also das war immer so der nächste logische Schritt. So, ja klar, ich verstehe jetzt, wie es geht, also investiere ich jetzt auch. Und als ich dann angefangen habe, habe ich mich auch viel mit Freundinnen darüber unterhalten, mit Arbeitskolleginnen und so weiter und festgestellt, dass die Frauen in meinem Umkreis sich gar nicht dafür interessiert haben, gar nichts davon wissen wollten, komplett falsche Vorstellungen hatten und auch wahnsinnige Angst. Und deswegen habe ich dann angefangen, einen Blog zu schreiben, so ganz klassisch, den ich Fortuna Lista genannt habe und wo ich einfach meine eigenen Erfahrungen geteilt habe. Also, dass ich jetzt einen Notgroschen angespart habe, wie ich das gemacht habe, wie ich mir ein ETF auswähle und so weiter. Und habe einfach meine Erfahrungen geteilt, um eben auch auf das Thema aufmerksam zu machen, um so ein bisschen auch so eine weibliche Sicht auf das Thema zu werfen. Weil natürlich sind Finanzen geschlechtsneutral, aber wenn man sich so anschaut, wie ungefähr vor 15 Jahren oder so Banken kommuniziert haben, dann siehst du, dass Frauen da oft nicht mitgemeint waren. Also siehst du an Bildern beispielsweise, dann sitzen da 2 Männer im Anzug, schütteln sich die Hände und daneben sitzt irgendwie die Praktikantin und schreibt mit oder so. Also deswegen habe ich mir gedacht, eigentlich ist das Thema viel zu wichtig, als dass man es nicht auch so vermittelt, dass Frauen sich auch gerne damit auseinandersetzen.
Ich habe das Gefühl, dass gerade in den letzten Jahren wir ja ganz oft über Gender Pay Gap gesprochen haben, wir haben über die Rentenlücke gesprochen, wir haben über all diese Themen viel geredet. Und ich betone das Wort geredet deshalb so, weil wir haben das Problem ja irgendwie immer noch. Ja. Also siehst du denn irgendwie, dass sich irgendwas verbessert hat, außer dass wir heute vielleicht mehr darüber reden und dass vielleicht gerade auch Frauen aktiver werden, für sich selbst zu sorgen, aber die Basis hat sich ja irgendwie, ja, also in meiner Wahrnehmung nicht signifikant verbessert.
Ja, ich glaube, da hast du leider auch recht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also dann, es kommt immer drauf an, was schaue ich mir so an für Statistiken und was für Zahlen. Ich habe auch das Gefühl, alle reden jetzt über Finanzen und das Thema ist super präsent und so weiter, aber alle tun das halt in meiner Bubble, wo ich halt unterwegs bin. Da sind Finanzen sehr präsent. Wenn man sich dann aber mal anschaut, so die Menschen, die sich mal wirklich um ihre Finanzen, um ihre Altersvorsorge kümmern müssten, die vielleicht unterdurchschnittlich verdienen, die haben das nicht auf dem Schirm. Und das ist so ein breites Feld auch und das hat so viele verschiedene Probleme, was es halt mit sich bringt. Also das eine ist tatsächlich, was man so ein bisschen sieht, was ich auch sehr nah erfahren habe, so ein bisschen diese soziale Sichtweise darauf. Ne? Also Frauen fällt es immer noch schwer zu sagen, Geld ist mir wichtig, ich will finanziell unabhängig sein, ich will mein eigenes Geld sein. Ich will vielleicht auch Vermögensaufbau betreiben. Das sind Sachen, mit denen sich Frauen meistens nicht wohlfühlen. Also wenn ein Mann sagt beispielsweise, Geld ist mir wichtig und man hat dann neben eine Frau, die das Gleiche sagt, dann wirkt das auf viele Menschen komplett unterschiedlich. Und das ist das eine, also so ein bisschen diese, ja, dass Frauen einfach so soziale Wesen sein sollen. Ich kenne dann zum Beispiel, könnte ganz viele Beispiele eigentlich nennen, auch aus unseren Kursen, dass dann beispielsweise die Schwiegermutter sagt zu der Frau, warum willst du denn jetzt investieren? Denk doch mal an die Kinder, du kannst dich das ganze Geld verzocken. Gleichzeitig investiert der Mann irgendwie in Aktien und holt sich seine Infos aus irgendwelchen Facebook-Gruppen. Und da ist es akzeptiert, das ist in Ordnung. Das ist ein Mann, der weiß schon, was er tut. Und da gibt es ganz viele Kämpfe hinter so verschlossenen Türen. Und dann muss man schon auch sagen, meiner Meinung nach ist das Thema Finanzbildung etwas, was A, jeder Mensch braucht und B, sich auch die meisten selbst beibringen können oder das auch lernen können bis zu einem gewissen Grad. Aber da musst du dir auch mal anschauen, viele Frauen haben halt so schon eine Doppelbelastung, dass sie sich irgendwie zu Hause um Haushalt kümmern, Kinder kümmern, dann noch irgendwie arbeiten und dann noch zu verlangen, sich hinzusetzen und irgendwie 2 Stunden am Abend sich irgendwie Finanzthemen reinzuziehen. Das geht halt nicht überall. Und da sehe ich auch, dass natürlich das, was wir anbieten, das ist natürlich auch nur eine kleine Gruppe von Frauen, für die das überhaupt möglich ist, die Zeit zu haben, das zu machen, natürlich dann auch die Kosten für das Seminar zu haben. Also da sieht man natürlich auch, da fehlt es an Angeboten für einfach für alle Menschen, ne, für alle Frauen, dass sie da auch schon frühzeitig abgeholt werden. Und das ist etwas, was die Politik halt einfach echt lange verschlafen hat und wo die Menschen nicht gut aufgeklärt wurden. Man sieht aber auch tatsächlich schon einen kleinen Wandel, wenn man sich dann mal die Zahlen anschaut, zum Beispiel vom Deutschen Aktieninstitut, dann sieht man, dass fast so viele Frauen wie Männer neu am Aktienmarkt investieren. Das heißt, die Neuaktionäre und Aktionärinnen sind ungefähr so, da ist so eine Parität fast erreicht tatsächlich, was schon mal gut ist. Man sieht auch, dass Frauen, wenn sie investieren, sind sie erfolgreicher als Männer, weil die dadurch, dass sie ängstlicher sind, sich vorher viel länger damit beschäftigen. Aber es ist trotzdem in der Breite betrachtet, wenn wir dran denken, dass das Thema eigentlich für jede Person wichtig ist, dann sind es immer noch viel zu wenige Menschen und insbesondere zu wenige Frauen.
Das heißt, wir haben gerade wahrscheinlich bei den jüngeren Generationen, also alle, die heute vielleicht so unter 40 sind, einen ganz positiven Trend, dass sich gerade auch Frauen mehr mit den Themen beschäftigen und da auch mehr selbst in die Hand nehmen. Aber bei der Generation, die sich langsam aber sicher dem Rentenalter nähert, ist die Situation wahrscheinlich weitaus dramatischer, oder?
Ja, und das Wort dramatischer trifft es tatsächlich, finde ich, sehr gut. Weil bei den Jüngeren ist es ja auch so, wenn ich 20 bin, ich fange an zu investieren, ich habe vielleicht keine Ahnung, investiere 100 Euro in irgendeine Aktie oder so, ich verliere das Geld. Ja, blöd gelaufen, aber es wird mir jetzt meine Altersvorsorge nicht ruinieren. Wenn ich 50 bin, dann kann ich nicht irgendwie investieren und sagen, mal gucken, was passiert und dann lerne ich halt draus, weil ich habe ja nur noch 17 Jahre. Ich habe vielleicht auch nicht so viel Geld zur Verfügung. Ich habe jetzt vielleicht, gerade wenn man sich anschaut, eine Frau, die vielleicht in Teilzeit auch arbeitet, die auch nicht so viel Kapital hat, dann muss ich viel vorsichtiger damit umgehen, habe weniger Zeit. Das heißt, da müssen die Entscheidungen nochmal ganz anders getroffen werden. Und was wir schon auch sehen, ist, dass diese Generation da natürlich auch so, ja, da erleben wir auch, viele haben sich dann vielleicht auf den Ehemann verlassen, der dann vielleicht auch aus irgendwelchen Gründen nicht mehr da ist. Da haben wir auch schon alles erlebt, sei es die Trennung, Scheidung oder eben auch Todesfall oder die Berufsunfähigkeit und so weiter. Also all diese Schicksalsschläge, die einfach im Laufe eines Lebens passieren können, die dann halt einfach kommen. Kinder sind aus dem Haus zum Beispiel, man verliert so ein bisschen, ja, arbeitet dann in Teilzeit, merkt man, verliert den Anschluss irgendwie an den Job. Da kommt echt vieles zusammen bei so dieser Altersgruppe 50 plus. Und wie du schon sagst, da ist es einfach dramatisch, weil dann habe ich vielleicht aufs falsche Pferd, sage ich mal, gesetzt, habe gedacht, naja, wenn ich jetzt irgendwie eine Lebensversicherung habe oder irgendwie spare und habe da gute Zinsen, dann wird das schon irgendwie reichen. Und wir haben teilweise Frauen bei uns, die sind über 50, die haben das erste Mal was von Rentenlücke gehört, die berechnen die zum ersten Mal und merken dann, dass die Zeit einfach knapp wird und dass da halt vieles tatsächlich versäumt wurde.
Saidi Sulilato war hier gerade erst in unserer Weihnachtsepisode und wir haben so ein Check-up zum Jahresende gemacht, wo man denn gerade in diesen turbulenten Zeiten heute vielleicht mal seine Finanzen auch nochmal überdenken sollte. Und er meinte ganz klar, nicht selbst privat für die Altersvorsorge vorsorgen ist eigentlich einfach keine Option, weil es niemals reichen wird, was da an gesetzlicher Rente auf unser Konto irgendwann mal kommt. Ist das denn eine Erkenntnis, die auch bei Frauen immer mehr ankommt oder ist da einfach auch noch eine große Lücke in der Erkenntnis?
Ich glaube, so das Thema Rentenlücke haben schon viele gehört, aber was viele nicht wissen, ist, wie unser Rentensystem grundsätzlich funktioniert. Und das finde ich einfach, ich meine, klar, woher denn auch, ne? Weil wer setzt sich abends hin und denkt sich, so, jetzt schaue ich mir mal auf der Seite der Deutschen Rentenversicherung an, wie das funktioniert. Ist jetzt auch nicht so super spannend erklärt, ehrlicherweise. Deswegen, es stimmt absolut, nicht selbst vorzusorgen, ist keine Option, weil diese Rentenlücke, die haben wir alle. Also es wird auch immer so erzählt, oh Gott, und hast du eine Rentenlücke und dann ist es ganz schlimm. Wir haben die alle, weil unser System ist einfach so aufgebaut, dass es aus drei Säulen beziehungsweise eigentlich drei Schichten besteht. Und diese gesetzliche Rentenversicherung, in die man einzahlt, wenn man eben arbeiten geht, das ist nur die erste Schicht. Das nennt sich nicht ohne Grund Basisvorsorge. Also das heißt, das ist wirklich nur so eine Basis, dass ich überhaupt irgendwas habe. Dann gibt es diese geförderte Vorsorge, dazu gehört Riester, dazu gehört eine betriebliche Altersvorsorge. Ob die jetzt so gut und oder schlecht sind, ist nochmal so ein ganz anderes Thema. Es kommt auch sehr individuell drauf an, was habe ich da für einen Vertrag, wie sind meine Rahmenbedingungen und so weiter. Und dann gibt es diese dritte Schicht und da sind tatsächlich Investitionen, also das sind dann Kapitalanlageprodukte. Das heißt, Geld zu investieren gehört in unser Rentensystem dazu. Das ist fester Bestandteil davon und das ist eigentlich schade, dass das viele nicht wissen, dass es auch nirgends so klar gesagt wird, weil die Leute in Deutschland immer noch denken, Investition, das hat was mit Spekulieren zu tun, das mache ich, wenn ich viel Geld habe. Aber noch da wirklich die Info fehlt, ich muss das machen, egal mit wie wenig Geld, aber ich brauche das einfach für meine eigene Rente, für die Altersvorsorge. Und da finde ich auch, ist eigentlich echt die Politik am Zug, das auch einfach mal so klar und deutlich zu sagen und zu vermitteln.
Jetzt nehmen wir heute am 16. Dezember hier auf und Olaf Scholz stellt im Bundestag gerade die Vertrauensfrage. Friedrich Merz hat danach gesprochen, Habeck hat danach gesprochen und alle haben sich gegenseitig quasi fehlende Zukunftspläne oder fehlende funktionierende Zukunftspläne für das Rentensystem vorgeworfen. Scholz wirft der Union Pläne für Rentenkürzungen vor. Scholz will das natürlich verhindern und irgendwie ist alles jeder gegen jeden. Gibt es denn aus deiner Sicht überhaupt irgendeinen positiven Fahrplan, dass wir da auch bei der gesetzlichen, Rente irgendwie in ein halbwegs sicheres Gewässer kommen?
Ja, ich glaube, es gäbe schon Lösungen, aber wie du auch sagst, und das finde ich ganz persönlich so ärgerlich, dass das Thema extrem politisiert wird, so in dem Sinne, dass jede Partei schaut, dass sie ihre Wähler glücklich stimmt und eigentlich wir da wirklich ein Riesenproblem haben durch den Demografiewandel, dadurch, dass wir jetzt schon 130 Milliarden Euro jedes Jahr bezuschussen müssen, dass wir nicht nur immer mehr Rentner und Rentnerinnen haben, das wäre ja das eine Problem, das andere Problem ist, wir leben ja alle auch noch immer länger. Also das heißt, immer mehr Menschen, die immer länger leben, während früher die Leute vielleicht 4 Jahre in Rente waren, wenn es gut lief, sind die heute 20 bis 22 Jahre im Durchschnitt in Rente. Das muss man ja natürlich finanzieren. So, und das Geld, das wird definitiv fehlen. Und ich finde, was da wirklich fehlt, ist zu sagen, wir haben ein Problem und wir versuchen jetzt mal unsere Ideologien beiseite zu schieben und überlegen uns mal wirklich, was helfen kann. Und ich war da Anfang 2023 wurde ich eingeladen vom Finanzministerium, das Generationenkapital vorzustellen, damals mit Christian Lindner und mit Anja Mikus. Und da gab es eine Pressekonferenz, wo erklärt wurde, wie man eben 10 Milliarden Euro investieren kann, damit die Rentenbeiträge nicht steigen, einfach um die jüngere Generation zu entlasten. Ich glaube, das ist immer noch nicht so wirklich durch, weil sich da einige Parteien irgendwie dagegen stellen, weil sich da auch irgendwelche Initiativen dagegen stellen und so weiter. Und was mir da fehlt, ist, das eine ist dazu zu sagen, hey, das ist nicht der richtige Weg, aber dann will ich eine Lösung dafür haben. Was könnte denn der richtige Weg sein? Und das fehlt mir eigentlich in dieser ganzen Diskussion. Ich glaube tatsächlich, dass da wieder Investitionen eine Lösung sein können, weil wir sehen das in Schweden, wir sehen das in den USA, wir sehen das in den Niederlanden, dass eben dort, wo wirklich ein Teil der Rente am Kapitalmarkt investiert wird, dass es da viel weniger Altersarmut gibt als in Deutschland. Also von daher, wir können ja von anderen Ländern lernen, warum machen wir das nicht? Ja, also mich persönlich frustriert das tatsächlich, weil es ist ja auch ein sehr emotionales Thema, ne? Wie lange müssen wir arbeiten? Wie viel Rente kriegen wir dann? Mit dem man natürlich auch so Wählerstimmen für sich gut gewinnen kann. Aber ich finde, man muss jetzt echt eigentlich mal sagen, wir müssen jetzt mal wirklich gucken, wie wir da jetzt einen guten Ausweg finden aus dieser Lage, aus der Situation. Und eine Sache ist ja eben, dass wir länger arbeiten sollen. Und ich weiß, keiner möchte das. Alle, die das hören, sind dagegen. In Frankreich sind ja die Leute auf die Straße gegangen, weil die irgendwie 2 Jahre dann auch länger arbeiten mussten und so weiter. In China gleiches Prinzip. Aber wenn wir uns mal das System anschauen und bedenken, dass wir immer länger werden, immer fitter sind, meiner Meinung nach ist das tatsächlich ein möglicher Lösungsweg zu sagen, okay, wir sind mit 67 halt so fit wie vielleicht früher mit 55 vor 30, 40 Jahren. Dann müssen wir vielleicht jetzt wirklich bis 70 arbeiten. Ja, aber mir fehlt da wirklich der Austausch und die Diskussion und dass man das nicht so zu einem Wahlkampfthema macht, sondern wirklich an Lösung orientiert ist. Und das fehlt mir, um ehrlich zu sein, bei allen Parteien.
Gerade wenn wir über das Renteneintrittsalter reden, müsste man sich dann ja auch aber wirklich auch nochmal ernsthafte Gedanken darüber machen, wie gehe ich denn mit verschiedenen Berufsgruppen um? Mhm. Weil natürlich ist vielleicht jemand, der im Büro sitzt, mit 70 noch fitter als derjenige, der bis 70 hart körperlich auch gearbeitet hat. Also müssten wir eigentlich dann wirklich mal anfangen, darüber nachzudenken, wie wir da auch eine Unterscheidung machen können, die wir heute so in der Form nicht machen.
Absolut. Also das jetzige System, das hat auch viele Lücken. Also das eine ist ja eben, dass sich die Rente natürlich auch am Einkommen orientiert. Wie viel habe ich im Laufe meines Lebens verdient? Wie lange habe ich eingezahlt und so weiter? Also diese Rentenpunkte, die ich sammle. Und auch da könnte man natürlich auch sagen, gibt es da vielleicht noch einen anderen Weg? Beispielsweise natürlich auch gerade da Frauen, die dann zu Hause bleiben, sich um Haushalt und Kinder kümmern. Es gibt sogenannte Kindererziehungszeiten. Also pro Kind kannst du 3 Jahre beantragen, die du das Kind erzogen hast. Und das können Männer machen, das können Frauen machen. Und dann bekommst du quasi einen Rentenpunkt pro Ja, das sind dann aktuell ungefähr 38, 39 Euro Rente pro Monat. Das heißt, wenn ich das mache, dann habe ich ungefähr 120 Euro mehr pro Rente, pro Kind. Genau, das wäre zum Beispiel halt eine Möglichkeit. Das musst du aber beantragen. Also es macht die deutsche Rentenversicherung nicht automatisch, sondern das musst du beantragen. Und ganz viele Frauen sitzen dann bei uns und sagen auch so, ich habe in meinem Leben noch nie was davon gehört. Wo kriege ich denn diese Info her? Also von daher, es gibt da echt viele Lücken und Tücken und ja, ich glaube, man müsste sich auch das natürlich anschauen, ist es denn so fair zu sagen, dass es sich wirklich am Einkommen orientiert, gibt es da noch eine andere Möglichkeit, wie geht man damit um, wenn Menschen zu Hause bleiben, weil sie Kinder erziehen, weil sie weil sie Angehörige betreuen und pflegen, wie geht man mit diesen Themen um, zum Beispiel in den Niederlanden ist es auch so, da hast du auch eine Mindestrente, die liegt glaube ich bei, ich weiß nicht mehr, 1400 Euro oder so, will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber halt, dass man sagt, davon können die Menschen einigermaßen gut leben. Und diese Untergrenze hast du ja sozusagen bei uns nicht und dadurch haben Frauen im Durchschnitt dann ungefähr, ja, knapp unter 1000 Euro Rente brutto. Männer haben da ungefähr 1300, ist jetzt auch nicht super, aber ja, wie gesagt, Basisvorsorge. Gut leben kannst du davon halt nicht.
Wenn uns jetzt insbesondere Frauen zuhören und vielleicht noch nicht über 50 sind, aber vielleicht jetzt gerade so, vielleicht im Idealfall Ende 20, mhm. Anfang 30 und sagen, gut, ich habe jetzt vielleicht mein Studium hinter mir, habe den ersten Job schon gemacht, habe vielleicht gewechselt, habe das erste Mal Geld ausgegeben in größeren Summen und mir alles geleistet, was ich irgendwie mal so impulsartig haben wollte.
Ja.
Und jetzt komme ich zu der Erkenntnis, dass ich sage, okay, jetzt ist aber auch mal irgendwie gut mit unüberlegt. Lass uns doch mal hier irgendwie einen Plan machen, wie ich vernünftig mit meinen Finanzen umgehe. Gilt übrigens für die Männer ganz genauso. Wo fange ich denn an?
Mhm. Also als erstes würde ich mir mal so einen Notgroschen anlegen. Das heißt, dass ich dann Rücklagen habe, wenn ich mal in eine finanzielle Schieflage gerate, wenn mal irgendeine Rechnung kommt, die unvorhergesehen ist und so weiter, dass ich einfach Geld auf der hohen Kante habe. Und da sagt man so, bei einem Single-Haushalt reichen 3 Netto-Monatsgehälter, die ich habe. Wenn ich sage, ich spare jetzt zum Beispiel 10% meines Nettoeinkommens jeden Monat, dann dauert das 2,5 Jahre ungefähr, bis ich dann halt diese Summe habe. Und bei einem, ich sage jetzt mal, vielleicht einem 4-köpfigen Haushalt, also wo Kinder auch da sind, da würde ich eher 6 Monate empfehlen, weil da einfach, vielleicht gibt es da ein Auto, was abbezahlt werden muss, vielleicht gibt es sogar 2 Autos. Also diese Wahrscheinlichkeit, dass ich da irgendeine höhere Summe habe, die ich brauche, plötzlich ist einfach höher, als wenn ich alleine lebe. Genau, also deswegen Notgroschen, der wirklich dann für den Notfall zugänglich ist, den ich dann vielleicht auf einem Tagesgeldkonto habe. Und dann erst sollte man in der Regel anfangen zu investieren. Manche machen das auch zeitgleich. Ich habe es auch zeitgleich gemacht. Ich habe die Notgroschen angespart, habe dann gleichzeitig angefangen zu investieren, weil ich diesen Zeitfaktor nicht verlieren wollte. Aber da muss man sich einfach mal selbst überlegen, will ich dieses Risiko eingehen? Weil wozu brauche ich die Notgroschen, bevor ich anfange zu investieren? Mal angenommen, ich habe jetzt mein ganzes Geld in den Aktienmarkt gesteckt, habe keine Rücklagen, alles Geld ist da drin. Und jetzt gibt's einen kleinen Crash, was halt immer wieder mal passiert. Und ich bin dann vielleicht mit meinem Aktiendepot irgendwie, ja, im Worst Case vielleicht 30% im Minus. Das heißt, ich habe 30% weniger als das, was ich ursprünglich eingezahlt habe. Und jetzt habe ich noch das Problem, mein Auto geht kaputt, was ich brauche. So, wenn mein ganzes Geld jetzt in Aktien steckt, dann muss ich ja theoretisch meine Aktien verkaufen, mit Verlusten dieses Geld nehmen und dann davon irgendwie mein Auto reparieren lassen. Und genau für solche Fälle ist dann so ein Notgroschen da, dass ich sagen kann, das Geld, was ich am Aktienmarkt investiere, das brauche ich nicht. Das brauche ich wirklich erst dann, wenn ich in Rente gehe. Und was bis dahin passiert am Aktienmarkt in den nächsten 20, 30 Jahren oder vielleicht sogar 40 Jahren, wenn ich früh anfange, ist mir total egal, weil ich einfach warte, bis sich dann der Markt wieder erholt, was er grundsätzlich immer tut. Und dann kann ich eben an diesen Notgroschen rangehen und meine Rechnung bezahlen. Und von daher würde ich empfehlen, erstmal so Notgroschen und dann anfangen zu investieren. Und auch da würde ich tatsächlich raten, erst auf ETFs zu setzen, also auf breit diversifizierte Aktienfonds, wo ich ganz viele verschiedene Unternehmen habe, in die ich gleichzeitig investieren kann und nicht eine Einzelaktie zu kaufen, nicht zu denken, ich bin klüger als alle anderen und finde irgendwie die Aktie, die als nächstes durchstartet, sondern vielleicht da mal so ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen realistischer sein und auch sagen, mir reicht es, wenn ich so eine durchschnittliche Rendite erziele. Das sind immerhin 8-9% im Jahr, die möglich sind. Und dann streue ich breit und habe ein geringeres Risiko.
Jetzt leben wir ja gerade in Zeiten, die ein bisschen turbulent sind, um es mal verharmlosend auszudrücken. Wir haben Kriege, wir haben Wirtschaftskrisen und so weiter und so fort, politische Veränderungen. Das sind ja gerade Zeiten, wo man vielleicht nicht ganz so mutig auch ist, seine Finanzen irgendwie umzubauen oder umzustrukturieren oder gar dann in den Aktienmarkt auch einzutreten. Wie begegnest du denn solchen Ängsten gerade vielleicht auch bei Frauen, mit denen du sprichst?
Ja, also letztendlich, was man sehen kann, ist tatsächlich, egal wie die Wirtschaftslage ist, zum Beispiel, wir sehen auch aktuell, die Wirtschaftslage in Deutschland ist nicht gut. Der DAX erreicht ein Allzeithoch und zwar dieses Jahr schon mehrere hintereinander. Also von daher, die Wirtschaft und die Börse sind tatsächlich immer voneinander etwas losgekoppelt und man sagt auch, die Börse ist der Wirtschaft voraus. Das heißt deswegen, in wirtschaftlich schlechten Zeiten heißt es nicht, dass es auch der Börse schlecht gehen muss. Ganz im Gegenteil, meistens ist das Gegenteil auch der Fall, was man auch sehen kann. Natürlich gibt es dann immer wieder so Einbrüche, beispielsweise 17. März ungefähr war der Tiefpunkt vom Corona-Crash und dann hat sich das extrem schnell wieder erholt, obwohl die Leute noch gar nicht wussten, wie lange geht denn dieser Lockdown, was passiert denn da letztendlich, ja, haben sich dann die Märkte schnell erholt. Also von daher ist das eine, dass man davon so ein bisschen losgekoppeltes sieht. Das andere ist das Thema Kriege und ich sage das immer ungern, weil es oft falsch ankommt, aber wenn man sich einfach mal Zahlen und Statistiken ansieht, dann sieht man, Kriegszeiten sind nicht immer schlechte Börsenzeiten, muss man ganz ehrlich sagen. Das heißt, auch da kann ich das mal so ein bisschen losgekoppelt auch betrachten per se. Die Frage ist natürlich, wenn ich mir überlege, mein Arbeitsplatz hängt jetzt vielleicht irgendwie an einem großen Unternehmen, was an der Börse gelistet ist und davon bin ich jetzt letztendlich abhängig, ob ich in den nächsten Monaten noch irgendwie genug Geld habe und gleichzeitig dann vielleicht in den DAX investiere, wo das Unternehmen gelistet ist, dann gehe ich halt so ein doppeltes Risiko ein, dass ich sage, sowohl meine Arbeitskraft als auch mein Kapital hängt sozusagen dann vielleicht an einem Unternehmen oder an einer Wirtschaft oder an einer Region, und das ist wichtig zu streuen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, wenn man mehr als 10 Jahre Zeit hat, dann sollte man nicht drauf schauen, ist es jetzt ein guter Zeitpunkt oder nicht, weil dann ist jetzt immer der gute Zeitpunkt, um zu starten, egal was die Wirtschaft gerade sagt und egal was die Zukunft bringt, weil letztendlich können wir alle nicht in die Zukunft vorhersehen. Also Corona, ich kenne niemanden, der Corona vorhergesagt hat. Wir wissen auch nicht, was irgendwie ja das nächste Thema sein wird, was uns alle beschäftigen wird. Also von daher würde ich sagen, besser machen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man es danach nicht bereuen wird, wenn man gestartet hat, ist größer als andersherum einfach.
Wenn wir nochmal über ganz konkret auch Fortuna Lista sprechen, wie ist denn das, was du da machst, am Ende aufgebaut? Also wenn uns jetzt Leute zuhören, die sagen, oh, das klingt ja irgendwie alles spannend, ich möchte da irgendwie tiefer einsteigen. Ihr habt da ja verschiedene Programme sozusagen, oder?
Genau, also wir haben ganz viele Artikel auf unserer Seite, wo man sich erstmal so in Ruhe einlesen kann, dann den Podcast, wo man sich reinhören kann. Dann gibt es auch kostenlose Webinare, die wir anbieten zum Thema Rentenlücke und Rentensystem eben, oder auch, wie man mit dem Investieren starten kann, oder auch für diejenigen, die schon investieren, warum man eigentlich eine Anlagestrategie braucht, weil viele dann vielleicht auch schon mal sich eine App runtergeladen haben und ein ETF angefangen haben zu bespannen und dann feststellen oder eben auch noch nicht wissen, dass es vielleicht noch nicht reicht, dass sie da vielleicht aufs falsche Pferd gesetzt haben oder sich noch nicht ausreichend Gedanken gemacht haben. Genau, das ist sozusagen die Breite unseres Angebots thematisch. Wir haben dann aber auch noch beispielsweise so Einsteigerinnenkurse zum Thema Finanzen strukturieren. Also wie kann ich meine Finanzen planen? Was für Gedanken sollte ich mir auch machen, je nach Lebensabschnitt? Weil das hat natürlich auch mal damit zu tun, wo stehe ich gerade so in meinem Leben? Und unser Herzstück sozusagen ist unser Fortuna Lista Bootcamp. Und da ist es so, dass wir die Frauen, die bei uns sind, 10 Wochen lang begleiten und wirklich vom ersten Schritt, dass sie sich mal überlegen, was hat sie bis jetzt von ihren Finanzen zurückgehalten? Also so, da geht es um das Thema Mindset, ein Wort, was ich nicht so sehr mag. Aber da geht es ein bisschen darum, was sind denn meine Glaubenssätze? Was denke ich über Geld? Traue ich mir das vielleicht gar nicht zu und habe mich deswegen noch nicht damit beschäftigt? Dass wir uns also darum kümmern, so eine Grundlage schaffen, dann über die Rentenlücke sprechen, über das Rentensystem und dann letztendlich Schritt für Schritt die Frauen wirklich dazu befähigen, dass sie ihre eigene Anlagestrategie aufsetzen können und dann noch umsetzen können. Also noch während des Kurses werden sie Anlegerin. Und zum Schluss gibt es dann noch so Infos, wie pflege ich das denn jetzt in den nächsten Jahren und Jahrzehnten? Und wenn ich dann in Rente bin, wie komme ich denn da am besten an das Geld? Was habe ich da nochmal für Strategien? Dann gibt es auch noch das Thema Steuern ist noch mit drin. Also das heißt, sie kriegen dann wirklich so alle Infos, die sie brauchen, um dann wirklich umfassend und selbstbestimmt starten zu können.
Ich pauschalisiere und vereinfache in diesem Format ja immer ganz gerne und bekomme dann immer eins auf den Deckel. Aber ich habe oft das Gefühl, wenn ich mir Männer und Frauen anschaue, die in den Beruf starten oder auf Jobsuche sind oder in Gehaltsverhandlungen reingehen, dann sind Männer oft diejenigen, die völlig ausblenden, was sie können und nicht können und hauen einfach drauf und sagen, aber ich will und so und so und so. Und Frauen sind dann oftmals die, die sagen, ah ja, aber da sehe ich mich ja selber auch noch nicht so ganz, und dann kommen oft Selbstzweifel hoch, dann ist Selbstvertrauen oftmals ein Problem und dann gehen die schon ganz anders in diese Verhandlung oftmals rein und sind dann vielleicht am Ende auch nicht ganz so erfolgreich wie die männlichen Kollegen. Wie gesagt, sehr generalisiert, sehr pauschalisiert, sehr vereinfacht. Aber hast du denn Tipps für Frauen, die uns zuhören, die sagen, ja, da fühle ich mich schon irgendwie selbst ertappt bei der Beschreibung und wie kann ich das dann besser machen?
Ja, ich würde sagen, also ich mag es auch nicht so zu pauschalisieren und so in Geschlechterrollen zu sprechen, aber was ich in den letzten 12 Jahren wirklich gelernt habe und gesehen habe, ist, wenn wir über das Thema Finanzen sprechen, dann wirklich bestätigen sich einfach so viele Klischees, die es vielleicht in anderen Bereichen nicht mehr gibt, wo wir geschafft haben, so als Gesellschaft, als Einzelperson vielleicht irgendwie da schon drüber zu stehen. Bei Finanzen liegen wir echt noch Jahrzehnte einfach zurück und bei allem, was das betrifft. Das muss man einfach so sagen, das ist leider so. Von daher, ja, das Thema Gehalt, also auch da gibt es Zahlen, dass ich glaube, 40% aller Frauen in Deutschland noch nie ihr Gehalt verhandelt haben. Deswegen ist das auch etwas, was wir zum Beispiel bei uns im Kurs auch so als Bonus anbieten. weil das natürlich ein super wichtiger Hebel ist, weil es gibt ein Gender Pay Gap. Und dann muss man sagen, klar, es ist systematisch und funktioniert vieles nicht im System an sich. Aber dass man sich immer anschaut, ich bin immer Fan davon, sich beide Seiten anzugucken. So, wo sind die Fehler im System, an die wir alle ran müssen? Was kann ich aber individuell für mich tun? Und da muss man ganz klar sagen, verhandeln an erster Stelle. Sich für den Job bewerben, wo man denkt, ich bin eigentlich vielleicht gar nicht dafür qualifiziert. Weil es ist genauso, wie du sagst, Männer bewerben sich auf eine Position, wo sie dann vielleicht 3 Punkte erfüllen können. Frauen bewerben sich, wenn sie irgendwie 90% davon erfüllen können, was da abgefragt wird. Man daher sich mehr trauen, weil ich meine, das Schlimmste, was ich kriegen kann, ist halt eine Absage. Und dann weiß ich, okay, gut, dann probiere ich es halt woanders. Dann ganz wichtig, mal so den Marktwert zu evaluieren. Und da gibt es zum Beispiel vom Statistischen Bundesamt eine super Seite, wo ich mal so einen Gehaltsvergleichsrechner habe, meine ganzen Daten eingeben kann und dann sehen kann, was ist denn so das Durchschnittsgehalt. Und das sind echte Gehälter, das sind nicht irgendwelche Umfragen oder so, sondern das sind wirklich echte Gehälter, die da drin sind. Und was erschreckend ist, wenn du das machst, du wirst am Ende immer 2 Ergebnisse bekommen. Einmal für Männer und einmal für Frauen. Also da sieht man allein an der Statistik, weil viele immer noch sagen, ja, Gender Pay gibt, das gibt's ja gar nicht. Doch, gibt's und es gibt auch die Zahlen dazu. Und das würde ich also auf jeden Fall machen. Und dann tatsächlich, ja, mir auch mal überlegen, wie kann ich denn strategisch an die Sache rangehen. Was ich immer empfehle und was wir auch immer unseren Teilnehmerinnen nahelegen, wirklich so eine Art Tagebuch zu führen. Dass man so einmal in der Woche aufschreibt, was lief gut, was lief nicht so gut. Dass ich da also eine gute Verhandlungsgrundlage habe, dass ich dann später meine Argumente darauf aufbauen kann. Und auch da muss ich wieder sagen, das Thema Mindset, Glaubenssätze. Bei vielen Frauen ist es immer noch so, dass sie sich denken, ich bin dann ja die Bittstellerin, ne? Und ich muss kommen und sagen so, ah, und könnte ich und dürfte ich eventuell. Und ich finde, das ist halt wie so eine Waage letztendlich, was man sich da anschauen muss. Auf der einen Seite habe ich als Arbeitnehmerin ja etwas sehr, sehr Wertvolles. Meine Erfahrung, meine Arbeitskraft, meine Kenntnisse und so weiter. Und auf der anderen Seite gibt es ein Unternehmen, das braucht was von mir, das will was von mir. Und dafür gibt es mir letztendlich Geld, dass ich meine ganzen Fähigkeiten, Erkenntnisse damit reinbringe und dafür dann entsprechend entlohnt werde. Und je länger ich in so einem Unternehmen drin bin, desto schneller bin ich vielleicht, desto besser kenne ich die Abläufe, desto mehr Wissen habe ich mich vielleicht sogar weitergebildet. Also das heißt, diese Waage gerät dann ja irgendwann in so eine Schiefstellung, dass das Unternehmen immer mehr von mir bekommt, aber ich ja vergleichsweise weniger kriege. Und da muss man halt einfach immer aufpassen und sagen, nee, mein Wert hat sich jetzt erhöht, weil ich bin jetzt hier irgendwie 2, 3 Jahre auf der Position, ich mache das super, habe vielleicht andere Leute auch schon anlernen können und so weiter, habe vielleicht schon meine Chefin irgendwie mal treten können. Also da wieder Tagebuch führen oder so ein Wochentagebuch und dann auch sagen, meine Erkenntnisse, die haben sich verbessert und jetzt will ich auch, dass sich mein Gehalt entsprechend verbessert. Also von daher gibt es da viele Stellschrauben auf jeden Fall und man muss von sich aus das Gehalt verhandeln, weil Vorgesetzte sind keine Gleichstellungsbeauftragten. Also wenn ich jetzt einen Teamleiter habe, der darüber entscheidet oder eine Teamleiterin, das ist keine Gleichstellungsbeauftragte, der wichtig ist, dass alle gleich viel verdienen. Sondern da muss ich einfach für mich selbst auch sorgen und mich darum selbst kümmern. Und da wirklich ganz wichtig wissen, was kann ich, was ist mein Marktwert und was bin ich eigentlich wert.
Warum ist das Thema Gehalt denn eigentlich immer noch so ein Tabu bei uns? Gerade in Deutschland habe ich das Gefühl, also darüber zu sprechen, wie viel man denn verdient oder auch mal jemanden danach zu fragen, scheint ja immer noch so ein absolutes Tabu zu sein.
Ja, ich habe jetzt gerade gesagt, so zu schauen, was bin ich denn überhaupt wert? Ne? Natürlich so auf die Arbeitsleistung bezogen, aber genau das ist so das Problem, wenn es ums Geld geht. Also wenn wir mit unseren Teilnehmern darüber sprechen, warum es ihnen schwerfällt, über das Geld zu sprechen, dann gibt es immer 2 Punkte, die genannt werden. Das eine ist Scham und das andere ist Angst vor Neid. Also entweder habe ich Scham, weil ich denke, ich habe weniger Geld als alle anderen oder ich denke, ich habe mehr Geld als alle anderen und dann habe ich Angst vor Neid. Und ich glaube, genau das sind die 2 Sachen, die uns sozusagen antreiben, nicht über das Geld zu sprechen. Und weil man so ein bisschen in unserer Gesellschaft das Einkommen oder auch das Vermögen mit dem eigenen menschlichen Wert auch versucht gleichzusetzen. Ne? Wenn ich mehr habe, dann bin ich auch fair. Das ist ja so ein großes Problem. Also ich glaube, das ist grundsätzlich etwas, was sich vielleicht gesellschaftlich ändern muss, was natürlich super schwer ist, auch das zu ändern. Was man vielleicht aber im kleinen Kreis, im Freundeskreis oder Kolleginnenkreis mal versuchen kann zu durchbrechen. Und dann natürlich, wenn du dir mal so einen Arbeitsvertrag anschaust, ich glaube, in fast jedem Arbeitsvertrag steht drin, dass man über das Gehalt stillzuschweigen hat. was, glaube ich, arbeitsrechtlich gar nicht gilt, weil natürlich kannst du ja sagen, wie viel du verdienst. Kann ja keiner verbieten. Also das ist natürlich auch so ein Thema. Und es gab mal eine interessante Studie auch, wo Personen gefragt wurden, ob sie lieber mehr verdienen würden, wenn sie dann aber wissen, sie verdienen trotzdem weniger als alle anderen. Also die hätten eine Gehaltserhöhung, aber würden weniger verdienen als alle anderen und das wissen. Oder genauso viel verdienen, aber wissen, die kriegen genauso viel wie alle anderen. Was glaubst du, wofür haben sich die meisten entschieden?
Wahrscheinlich gleich verdienen.
Genau, gleich verdienen, aber Hauptsache, ich bin nicht schlechter dargestellt als alle anderen. Obwohl ich ja mit Variante A ja viel besser dran wäre, weil dann habe ich ja mehr Geld. Und da sieht man eben wieder diese Themen Scham und Neid und sich natürlich mit anderen vergleichen und wie stehe ich da. Und hat sie mal letztendlich auch, ich war total schockiert, ich weiß noch während Corona, als ich dann mal in der Innenstadt war, Lockdown und so weiter, und dann war ich da beim Louis Vuitton, bin ich da vorbeigelaufen, von der Maximilianstraße irgendwie Richtung Marienplatz, Riesenschlange mit Menschen, die sich unbedingt eine Tasche kaufen wollten, weil man konnte ja das Geld eh für wenig Sachen ausgeben. Und da haben die ganzen Luxusmarken ja wirklich auch so ein Hype auch erlebt. Und das fand ich auch das krass, weil du hast gesehen, die Leute, die davor standen, das waren teilweise wirklich junge Mädels, wo du wusstest, die kaufen sich das jetzt nicht irgendwie mal, weil die jetzt im Monat das Geld übrig haben, sondern wahrscheinlich lange angespart. Und da sieht man auch so ein bisschen, wo sich so die Werte hin verschieben, ne? So ein bisschen nach außen hin zeigen, man ist wer, man hat was. Und ich glaube, es haben selten Menschen so viel Geld dafür ausgegeben, um nicht arm auszusehen, sozusagen.
Da ist was dran, ja. Dann würde ich mal sagen, wir starten einfach mal ein bisschen mutiger ins Jahr und versuchen ein bisschen mehr Transparenz da reinzubekommen und vor allem aber dank Menschen wie dir hoffentlich ein bisschen mehr Finanzbildung in die Gesellschaft zu bekommen. Und danke dir erstmal für deine Zeit hier und dass du dich für dieses Thema so einsetzt.
Ja, vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Thank you for listening. Did you enjoy the episode? Follow us on Spotify, Apple Podcasts, or wherever you prefer listening to your favorite podcast shows. Forward Thinkers is a 48 Forward podcast produced in the 48 Forward Studios in Munich.